Wir haben ja das Thema in dieser Konferenz Israel und die Leibesgemeinde des Christus. Ich möchte nun heute Nachmittag im Zusammenhang damit aus 2. Chronik Kapitel 20 einige Abschnitte lesen. Hier soll uns eins deutlich werden, wie die Methode des Glaubens zum Sieg und Ziel kommt. Eins ist unterschiedlich zwischen damals, dem Wirken, Handeln und Glauben Israels und der Gemeinde heute, nämlich das Objekt der Überwindung, ist in anderer Weise dargestellt unterschiedlich. Ich muss des Zusammenhangs wegen diese Verse 1 bis 30 lesen. Sie sind so wichtig, dass wir hier keine Etappe auslassen können. Es ist die Geschichte vom Sieg Josaphats über die Moabiter. Nach diesem kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen auch Meuniter wieder Josaphat zu streiten. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach: Es kommt wieder durch eine große Menge von jenseits des Meeres von Syrien. Und siehe, sie sind zu Hazizun Tama, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. Und Juda kam zusammen den Herrn zu suchen. Auch kamen sie aus allen Städten Judas den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor dem neuen Hofe und sprach: Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wider dich zu stehen vermöge. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es gegeben dem Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich, dass sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut haben und gesagt, wenn dein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommen, sollen wir stehen vor diesem Hause vor dir, denn dein Name ist in diesem Hause, und schreien zu dir in unserer Not, so wollest du hören und helfen. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, da sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht vertilgen. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und das ganze Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Weibern und Söhnen. Aber auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Kindern Asaph, kam der Geist des Herrn mitten in der Gemeinde. Und er sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten, noch zagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Morgen sollt ihr zu ihnen hinabziehen, und siehe, sie ziehen die Höhe von Zitz herauf, und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur hin und steht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und saget nicht, morgen zieht aus wieder sie, der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner zu Israel fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten aus den Kindern der Kanaatiter, nämlich von den Kindern der Korahiter, machten sich auf, zu loben den Herrn, den Gott Israels, mit lauter Stimme gen Himmel. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, stand Josaphat und sprach: Hört mir zu, Juda, und ihr Einwohner zu Jerusalem. Glaubet an den Herrn und euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck und vor den Gerüsteten herzögen und sprechen: Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäre ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Da standen die Kinder Ammon und Moabiter, wieder die vom Gebirge Seir, sie zu verbannen und zu vertilgen. Und da sie die vom Gebirge Seir hatten alle aufgerieben, half einer dem anderen zum Verderben. Da aber Juda an die Warte kam, an der Wüste, wandten sie sich gegen den Haufen, und siehe, da lagen die Leichname auf der Erde, dass keiner entronnen war. Und Josaphat kam mit seinem Volk, ihren Raub auszuteilen, und sie fanden unter ihnen so viele Güter und Kleider und köstliche Geräte und nahmen sich's, dass es auch nicht zu tragen war, und teilten 3 Tage den Raub aus, denn es war viel. Am 4. Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn da selbst lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie gen Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. Also war das Königreich Josaphat still, und Gott gab ihm Ruhe umher. Ich muss sagen, wenn ich diese Geschichte immer wieder lese, sie bewegt mich. Wir könnten jetzt eigentlich, da die Geschichte ja selber so plastisch, drastisch erzählt wird, Schluss machen. Aber ich glaube, dass wir an einigen Phasen Typisches erleben können, sodass wir und auch im Prophetischen manches noch erlernen können. Hier wird uns, so sage ich ja, das zu Beginn deutlich, nach welcher Methode Gott handelt und wie er Glauben in den Seinen entwickelt. Nun, das muss ich noch einmal sagen, war damals das Objekt ein anderes. Es geht ja bei Israel primär um irdische Inbesitznahme, um Überwinden des Feindes. Das macht sich ja auch in dieser Zeit wieder bemerkbar. Wenn da die Israeliten in 3 Kriegen ihre Feinde besiegt haben, dann ist das ein irdischer Krieg, der so mit einem Sieg endete. Wir, die Gemeinde, haben andere Objekte des Überwindens und müssen, wenn auch prinzipiell das Glauben ähnlich ist, dennoch aber unterscheiden lernen. Denn wenn wir mit solchen Waffen irdischer Art vorgingen, dann würde das nicht den jetzigen Ehren diesem Haushalt entsprechen. So viel zunächst an allgemeinen Vorbemerkungen und nun zu diesem Text nochmal. Nach diesem heißt es, kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und noch andere Verbündete wieder Josaphat zu streiten. Krieg und Kampf hebt an. Das ist das Los aller derer, die auf der Seite Gottes stehen. Ohne Kampf geht es nun mal nicht, das ist uns von Gott verordnet. Wenn kein Kampf da ist für die, die die Seinen des Herrn sind, dann stimmt etwas nicht. Gewiss vermag Gott auch eine Zeit der Ruhe jeweils einzuschieben. Das ist gut und auch nötig, damit wir eine gewisse Pause der Erholung haben, um uns aber auf neues Kämpfen einzustellen. Kampf muss sein, und auch die Kinder Israel in dieser Generation sollten den Kampf erfahren. Warum denn? Gott schickt uns, das müssen wir ganz klar sehen, nicht in den Kampf, damit wir in diesem Kampf umkehren, sondern es geht um ein Doppeltes. Einmal, damit die Herrlichkeit unseres Gottes offenbar wird. Aber zum anderen, damit auch die Seinen an diesem Kampf Anteil nehmen und selber ertüchtigt würden. Es ist also hier ein Prinzip, eine Methode Gottes, die Seinen auch in seinen Kampf und, so soll es eigentlich sein, auch in seinen Sieg hineinzunehmen. Wir wissen leider, dass auch Niederlagen vorkommen. Dann liegt es aber an der falschen Einstellung der Gläubigen, an der falschen Methode oder daran, dass Gott den sich nicht geben kann, weil Schuld und Sünde vorliegen. Ich erinnere an die Einnahme von Ai, wo Israel siegesbewusst glaubte, diesen kleinen Ort nach der Einnahme Jerichos schnell in Besitz nehmen zu können, und dann trat eine Niederlage ein, weil da Sünde vorlag. Also wir halten fest, Kampf muss sein, wir leben jetzt im Kampf und es hat der Gegenspieler Gottes ein Interesse daran, die Seinen in diesem Kampf zu überwinden. Und das, was sich hier vollzieht, vollzieht sich immer wieder. Es kommt zu einem Zusammenstoß des Reichs Gottes und des Reiches des Widerwirkers des Satans. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen Licht und Finsternis. Und es heißt dann, man kam und sagte es Josaphat an und er sprach, es kommt wieder durch eine große Menge von jenseits des Meeres, von Syrien. Meistens ist es auch so, dass in diesem Kampf zunächst die Sache Gottes quantitativ gesehen ungünstig aussieht. Die Wucht, die auf die Seinen zukommt, scheint gewaltig zu sein, und diejenigen, die auf der Seite Gottes stehen, sind meistens zahlenmäßig in der Minderheit. Aber darum hören wir auch immer wieder, fürchtet euch nicht. Es geht Gott nicht um die Zahl, sondern wir dürfen wissen, wer auf seiner Seite steht, ist grundsätzlich immer in der Mehrheit. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht zu suchen, den Herrn, und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. Das Erste, das Natürliche, es kommt den Menschen, der so vom Feinde angerannt wird, Furcht an. Ist das schlimm? Zunächst nicht. Es fragt sich nur immer, wie wir uns dann in einer solchen Situation verhalten. Der Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Drangsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist nun entscheidend, was wir in solchen Schwierigkeiten, Kämpfen, Nöten oder Anfechtungen tun. Wir haben das ja schon hier vernommen, als ich etwas darlegte über die Wüstenwanderung Israels, in besonderer Weise über das, was mit dem erhöhten Zeichen der erhöhten Schlange zu tun hat. Es ist entscheidend immer wieder die Blickrichtung derer, die auf Seiten Gottes stehen. Josua suchte den Herrn. Wohl uns, wenn auch wir in Schwierigkeiten kämpfen und Nöten, den Herrn suchen und nicht uns irgendwo nach Hilfe umsehen. Das ist ja das Kennzeichen des natürlichen Menschen, dass wenn er in Schwierigkeiten gerät, er nach Bundesgenossen in dieser Welt sucht. Tun wir das auch? Ist wirklich in Nöten, Kämpfen, Anfechtungen dies unser Erstes, dass wir den Herrn suchen? Josua tut noch ein weiteres, er fastet. Was heißt das? Er lässt einmal in dieser Kampfes- und Schwierigkeitssituation alles andere liegen. Ist die Frage, was wir so tun, wenn die Schwierigkeiten kommen. Lassen wir dann mal alles auch noch so Notwendige beiseite und suchen wirklich den Herrn. Dieses Fasten ist umfassend. Es meint also nicht nur, dass man da nicht isst und trinkt, sondern es geht einfach darum, dass wir einmal alles, was uns im Diesseits anspringt, bewegt, befasst und fesselt, wirklich lassen. Es bedarf also eines sich Losreißens, um den Herrn wirklich zu suchen. Und ich meine, das ist etwas ganz Entscheidendes, was wir aus dieser Geschichte heraus lernen können. Und ein weiteres: Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Sie kamen aus allen Städten Judas, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor dem neuen Hofe. Nicht nur der König sucht den Herrn, sondern ganz Juda, wie es hier geschrieben steht. Wenn die Gemeinde des Herrn etwas ausreichen will im Kampf, muss sie zusammenstehen wie ein Mann. Darum sind wir auch zusammengefügt heute als Glieder eines Leibes. Und der Herr will, dass die Seinen gemeinsam im Kampf einstehen. Isolation ist vom Feind. Ein Einzelner wird sehr schnell überwunden. Einzelgängertum in dieser Zeit hat keine Verheißung. Es ist hier nur etwas Wunderbares, dass ein König die Seinen ruft und wir wissen, dass er einen Einfluss hatte. Wohl uns, wenn da Menschen sind, die Einfluss in der Gemeinde haben und andere mitziehen können. Die ganze Gemeinde suchte den Herrn vor dem neuen Hofe. Auch dieses Neue hat eine Bedeutung. Wir dürfen im neuen Bunde den Herrn suchen und wir dürfen Antwort bekommen. Und dieser Mann sprach dann: Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wider dich zu stehen vermöge. Etwas, was interessant ist, bietet sich uns hier da. Dieser Josaphat macht einmal sich Mut, indem er diesen gewaltigen großen Gott beschreibt und indem er den Gott aber auch selber vorhält. Herr, du bist unser Vätergott. Du bist ja der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der Gott, der ja schon vor Zeiten wunderbare Dinge getan hat. Und es ist doch bloß immer wieder gut, wenn wir uns dessen erinnern, wer eigentlich dieser Gott ist. Wenn wir nur einen Gott hier oben im Kopf haben und nicht wissen, dass er der Gott ist, der sie unseren Vätern und in der heutigen Zeit bezeugt, dann können wir nicht recht beten. Wir müssen wissen, an wen wir uns wenden. Das ist die Frage: Haben wir einen so gewaltigen großen Gott? Ist uns eigentlich deutlich, dass unser Herr gesagt hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Sollte uns das nicht getrost machen? Und sollten wir nicht unserem Herrn auch immer wieder sagen, in Schwierigkeiten und Kämpfen: Herr Gott, du bist der, du hast ja das gesagt, du hast dich bekundet in deinem Wort Alten und Neuen Testaments. Dir ist gegeben alle Gewalt, und zu dem beten wir. Wie beten wir oft so gedankenlos? Kommen aus irgendeiner Hesse heraus und plappern manchmal wie die Heiden irgendetwas her und wissen gar nicht, mit wem wir es zu tun haben. Josaphat, meine ich, hat die rechte Einleitung zum Gebet. Und er tut noch ein weiteres. Er sagt: Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es gegeben dem Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich? Jetzt greift Josaphat die Verheißung auf. Jawohl, wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Und es gibt eine Stelle, ich habe sie schon mal hier zitiert, in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Da sagt Paulus den Korinthern, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind in Christo. Und dann geht es nachher weiter: Auch durch uns sollen diese Verheißungen wirksam werden. Was haben wir doch für einen großen Gewaltigen Gott, nicht? Wir müssen uns dessen eigentlich immer bewusst sein. Sehen Sie, jene Schwester, mit der ich mal zusammenkam, sie arbeitet uns, sie gönnt, und die hat also dieses Bewusstsein, dass ihr Gott und Vater ein gewaltiger Herr ist. Ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, möchte es aber doch nochmal wiedergeben, weil einfach dieses Erlebnis davon zeugt, dass sie einen großen, herrlichen Gott hat. Sie sitzt in der Eisenbahn, fährt mit Reisenden zusammen. Sie hat immer wieder Kontakte auf merkwürdige Art und Weise mit den Betreffenden aufgenommen, so originell, das ist nicht zum Nachmachen.
Und während also der Zug da durch die Lande braust, da sagt sie dem da im Abteil Sitzenden, das gehört alles meinem Vater. Nach einer Weile wieder, gehört alles meinem Vater. Und da schauen sich die Mitreisenden an, sie auch erstaunt und denken, na, was mag das für eine Adlige sein? Wie heißt sie denn, als sie zum dritten Mal das wird? Alles meinem Vater. Und als sie dann ihren Namen nannte und Kai von davor stand, da waren sie erstaunt, den Namen haben wir noch nie gehört. Und dann sagt sie, ja, es gehört alles meinem Vater im Himmel und hat ein Zeugnis angeschlossen. Es ist gewiss eine originelle Methode, aber es klingt so dies mit, ich habe das Bewusstsein, alles gehört meinem Vater. Hier, an die Verheißung sollten wir unseren Gott erinnern. Und noch mehr hält jetzt Josaphat dem Vater vor, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Hause vor dir. Denn dein Name ist in diesem Hause und schreien zu dir in unserer Not, so wollest du hören und helfen. Gott hatte das dem Volk Israel gesagt, wenn ihr in diese Nöte hineinkommt, wendet euch zu mir. Es sind dieses Leiden und Nöte um des Ungehorsams willen. Wir müssen da unterscheiden. Wenn wir in der heutigen Zeit in Leiden hineingehen sollen um Jesu willen, dann dürfen wir die nicht wegbeten, dann gilt es da das Kreuz zu tragen. Aber wenn hier auch Leiden auf uns zukommen, von denen der Herr sagt, dass wir dagegen Front machen können, das muss ein jeder immer wieder vom Herrn erfahren, dann sollen wir das dem Herrn gegenüber auch tun und dürfen getrost im Namen Jesu Front machen. Auch das ist möglich. Es gibt nach Hebräer 11 ja Helden, Glaubenshelden Gottes, die aktiv den Feind besiegten und andere, die im Leiden blieben. Da, wo wir aktiv im Namen Jesu handeln und glauben sollen, sollten wir auch das tun und sollten das dem Herrn sagen. Und sollten mit der überwindenden Kraft des Herrn Jesu rechnen. Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz, das waren ja diese vier Strafmittel, die Gott im alten Bunde einsetzte, wenn das Volk ungehorsam war. Wenn man Buße tut, ob dieser Dinge, dann will Gott nicht weiter züchtigen. Das hat Israel immer wieder erlebt. Und so kann es auch in unserem Leben sein, dass wenn Gott uns durch derartige Dinge in Zucht nimmt, es heißt, tue Buße, dann will der Herr auch diese Züchtigungsmittel wegnehmen. Das müssen wir allerdings immer wieder erfahren. Und darum heißt es, vorm Herrn stehen bleiben. Entscheidend allerdings ist, dass der Name des Herrn in diesem Hause noch ist. Das heißt, dass der Herr in unserer Mitte gegenwärtig ist. Wir wissen, dass es in Israel eine Zeit gab, da dann das Schreien des Volkes nichts mehr löste. Ich werde im Verlauf der Woche noch auf die besondere Situation eingehen, etwa im Jahre 70, als der spätere Kaiser Titus mit einem Heer anrückte und die in Jerusalem eingeschlossenen Juden meinten, Gott müsse immer wieder noch eingreifen. Und das Furchtbare dann geschah, dass diese hier in der Stadt, in der Feste eingeschlossenen, als dann Jerusalem fiel, einem grausamen Tod entgegengingen. Ein Wald voller Kreuze, Josephus hat das beschrieben, war dann rings um die Stadt. Da hörte Gott nicht mehr. Da war die Gerichtssituation bereits so weit fortgeschritten. Es muss der Herr gegenwärtig sein. Der Herr muss in unserem Hause, und wir wissen, dass der Leib des Christus auch Haus oder Tempel Gottes genannt wird, gegenwärtig sein. Dann haben wir einen persönlichen Bezug zu unserem Herrn. Und dann etwas Wunderbares, nun kann Josaphat nochmal den Blick auf den Feind richten. Zuerst also, darf ich nochmal sagen, schaut Josaphat auf den Herrn. Redet ihn als den gewaltigen, allmächtigen Gott an. Zitiert dann all die Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat. Und dann kann er sagen, nun siehe die Kinder Ammon und Moabiter und die vom Gebirge sehen. Siehe, durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, als sie aus Ägypten zogen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und dürften sie nicht vertilgen. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft. Das ist hier ein ganz typisches Zeichen, Merkmal für die, die ihre ganze Hoffnung, ja ihren Glauben in Gott setzen. Haben wir noch Kraft oder ist in uns noch genügend Kraft zu kämpfen, uns zur Wehr zu setzen? Ich habe den Eindruck, dass wir deswegen nicht die Macht und Kraft Gottes erfahren, weil wir alle noch zu viel selber können. Wir nehmen die Geschicke in unsere Hand, wir handeln, kämpfen und warten nicht den Augenblick ab, da Gott einweiht. Paulus, und das ist jetzt wieder die Sicht für die Gemeinde, sagt, indem er das im Korintherbrief weitergibt, denn er hat es vom Herrn empfangen. Gott wirkt da in besonderer Weise in Gnade, wo in dem Betreffenden keine Kraft ist. Meine Kraft ist in den Ohnmächtigen, also eigentlich mächtig. Und an dieses Ende müssen wir eigentlich erst kommen, dass wir aufhören. Und das ist etwas von der höchsten Bedeutung des Kreuzes. Und wir müssen uns da immer wieder prüfen, wie oft kämpfen wir auch, wenn wir für den Herrn etwas wirken wollen in eigener Kraft. Dieser König hatte etwas begriffen. In uns ist keine Kraft, ist nichts, was den Feind überwinden kann. Und wenn wir in einer solchen Lage das Gott sagen, wird der Herr auch uns seine Antwort zuteil werden lassen. Möchte Gott uns das schenken, dass wir ganz praktisch, konkret das erfahren, in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen. In uns ist keine Kraft gegenüber dem Feind. Wenn wir wüssten, mit welchen Mächten und Gewalten wir es zu tun hätten, wir würden mehr denn je nicht befähigt sein, den Kampf im Eigenen zu führen. Und es ist dem Feinde ja heute gelungen, seine Macht zu verharmlosen, zu verniedlichen, ja völlig zu negieren, zu leugnen. Er hat damit ein großes Spiel gewonnen, das er heute im Zeichen des Intellektualismus alles übersinnlich natürliche aufschaltet. Das ist eine gewaltige Taktik. Und dabei ist die Menschheit von heute abergläubiger denn je. Gerade auch bei solchen, von denen man annehmen könnte, sie verfügten über einen gesunden Menschenverstand, da stellen sich merkwürdige Dinge ein. Wir haben es mit einem mächtigen, listigen Feind zu tun. Darum sagt Apostel Paulus in Epheser Kapitel 6, wir sollen stark sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sind nur stark in ihm und geborgen in ihm, wenn wir die ganze Waffenrüstung anlegen, wie da beschrieben ist. Luther hatte das erkannt. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Und das ganze Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Weibern und Söhnen. Aber auf Jahaziel, den Sohn Zacharias und so weiter, jetzt wird genau benannt, wie er ist, kam der Geist des Herrn mitten in der Gemeinde. Und er sprach, merket auf ganz Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem und du König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten, noch zagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Morgen sollt ihr zu ihnen hinabziehen. Nun antwortet Gott. Und es ist das Wunderbare, dass wenn Menschen die Seinen, den Herrn, so suchen, er antwortet. Allerdings möchte ich noch eins betonen, es muss die Gesamtgemeinde da sein. Das ist ja heute leider so erschütternd, dass immer wieder kleine Grüppchen entstehen, viele Denominationen da sind und die meisten meinen, dass der Herr sich nur ihnen offenbart. Der Herr offenbart sich immer der Gesamtgemeinde. Er gibt auch da Einzelne, die in besonderer Weise Antwort vom Herrn bekommen. Aber ich möchte eins hier noch einschalten. Es ist das wunderbare Vorrecht der heutigen Gemeinde, der Einzelnen, der Glieder des Leibes des Christus, dass sie persönlich am Haupt hängen. Es ist nicht etwa so, dass hier nur einer vom Heiligen Geist erfasst würde. Das ist nämlich eine typisch alttestamentliche Situation. Ich habe es neulich schon dargelegt. Auf den Betreffenden kam wahrscheinlich nur zeitweise zu einem ganz bestimmten Auftrag der Heilige Geist. Wir dürfen heute sagen, Christus in uns. Und dürfen alle am Haupt hängen. Und wenn einer auch eine prophetische Weisung empfängt, sollen alle anderen prüfen, ob das auch stimmt. Es wird leider, muss ich sagen, heute mit dem So spricht der Herr viel Unfug getrieben. Es ist nicht so, dass alle Minuten lang So spricht der Herr weitergegeben werden können. Es bedarf eben besonderer Situationen auch. Gott redet immer wieder zu uns, aber mit besonderen Absichten in besonderen Heilsituationen, das ist selten. Wir müssen das einfach klar erkennen. Gott gibt seiner ganzen Gemeinde auch heute Wegweisung. Das ist wunderbar. Und eben nicht nur Einzelnen, sondern vielen, die gleiches Verständnis etwa für prophetische Linien haben, die klar sehen, in welcher Zeit wir heute leben. Wir haben ja von Bruder Kühl gehört, dass für Israel jetzt auch Propheten auftauchen, die Dinge klar voraussehen. Eben auch die, dass in der nächsten Zeit sich wieder kriegerische Auseinandersetzungen dort tun werden. Ich bin überzeugt, dass für Israel diese Dinge jetzt auch wieder zutreffen. Wenngleich wir sehen müssen, das habe ich auch dargelegt, dass Israel dem Feigenbaum gleich jedoch ohne Frucht. Aber Gott hat angefangen, mit Israel wieder Geschichte zu unternehmen. Was wird diesem Propheten geoffenbart? Erstens, er kann sagen, ihr sollt euch nicht fürchten noch sagen vor dem großen Haufen, denn ihr schadet nicht, sondern Gott. Ihr Lieben, wenn uns das deutlich wird in schwierigen Kampfsituationen, wenn Gott zu uns gesprochen hat, fürchtet euch nicht, dann ist die Entscheidung bereits gefallen, auch wenn rein äußerlich der Feind noch vor der Tür steht, wenn sich rein äußerlich noch nichts geändert hat. Ich habe das oft erfahren dürfen, dass in schwierigen Situationen nach Gebet der Friede Gottes mir bezeugte, die Angelegenheit ist von Gott her geregelt. Auch wenn rein äußerlich sich nichts geändert hatte. Und kurze Zeit darauf hat dann Gott auch die äußere Situation geändert. Das Entscheidende ist immer das, was Gottes Realität meint und ist. Und die ist erst einmal im Nicht-Wahrnehmbaren vorhanden. Und dann erst tritt das, was in der unsichtbaren Welt Wirklichkeit ist, in diese Zeitlichkeit und Räumlichkeit hinein. Wir müssen also viel mehr einen Blick für Gottes Wirklichkeit bekommen. Darum ist unser Bürgertum nicht hier in der Sichtbaren, sondern jenseits des Kosmischen. Das muss uns also aufgehen. Da sollen wir leben und deswegen sollen wir also immer wieder nach dem trachten, was droben ist. So heißt es weiter, ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur hin und steht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist. Fürchtet euch nicht, saget nicht. Und wir dürfen heute schon sagen, das Heil ist geschehen. Hier, das war ja im Alten Bund. Wir dürfen wissen, ein ganzes Heil ist in Christus vollbracht, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Heil, nur in diesem wunderbaren Namen Jesus. Es ist vollbracht, rief Jesus aus. Er ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung. Wir brauchen im Grunde auf diese Heilsoffenbarung nicht mehr zu warten. Insofern leben wir heute als Gemeinde in einer anderen Zeit und sollen nicht nach Dingen immer wieder Ausschau halten, die da noch kommen müssten. Wir sollen uns jetzt auf das vollbrachte Heil stürzen. Das ist etwas ganz Gewaltiges, wenn uns das mal aufgeht. Ich kenne viele Gläubige, die immer wieder alles in der Zukunft suchen. Und warten und warten, und wenn sie das nicht bekommen, dann liegen sie auf dem Boden. Gott hat das Heil vollbracht. Wir müssen zugreifen. Das möchte Gott. Sehen Sie, wenn Sie mal eingeladen werden zum Kaffee und der Gastgeber sagt, nun greifen Sie zu und Sie sagen, ja, nun bringen Sie mir das und jenes und äußern ständig Wünsche und ich hätte jenes noch und greife nicht zu, das wäre eine merkwürdige Sache. Wir sollen zugreifen und Danke sagen. Das erwartet der Herr heute von uns. Wir sind in ihm bereits zur Fülle gebracht und wir sollen aus seiner Gnadenfülle Augenblick um Augenblick nehmen. Der Wortmann einmal gesagt, das ist doch ein Kunststück. Wenn man also erst in einen Raum hineingehen will, in dem man sich bereits drin befindet, das kann doch keiner, nicht? Und viele Gläubige wollen also dieses akrobatische Stückchen erst auch noch vollführen, indem sie in etwas hineinkommen wollen, wo sie längst schon drin sind. Wir sind von ihm her in Christus. Und das muss uns aufgehen. Das ist also eine völlig andere Situation heute als damals. Fürchtet euch nicht. Das soll, glaube ich, 365 Mal in der Bibel stehen. Ich habe es nicht nachgezählt, das hat man mir nur gesagt. Oder Gottesmänner haben das mal nachgezählt. Jedenfalls soll für jeden Tag ein fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht in der Bibel stehen. Und als der Josaphat nun das hört, was diesem Propheten von Gott geoffenbart ist, da beugt sich Josaphat mit seinem ganzen, mit ganz Juda zur Erde. Sie fielen vor dem Herrn nieder und beteten an. Alle lobten den Herrn mit lauter Stimme gen Himmel. Hier wird schon etwas deutlich davon, wie man den Sieg vorwegnimmt. Was tun wir oft, wenn der Herr uns innerlich Mut zuspricht oder wenn wir auf ein Wort kommen, das uns Mut macht? Wir setzen leider oft noch ein Fragezeichen dahinter, ziehen manches in Zweifel. Wer da zweifelt, empfängt nicht, sagt deutlich der Jakobus im ersten Kapitel. Anfangen zu danken. Wir sollen also immer wieder mal uns einer Lob- und Preiskur unterziehen. Das ist die beste Kur, die wir hier auf Erden haben können. Haben Sie die schon mal mitgemacht? Die Lob- und Preiskur ist die beste Kur mit dem besten Erfolg. Ich kann sie nur empfehlen, ich habe sie in vielen Dingen immer wieder praktiziert. Hier hat Israel das angesichts des Feindes noch getan. Das ist Glauben. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube stützt sich nicht auf das, was er sieht, denn dann ist ja kein Glaube mehr, sondern auf das stützt er sich, was noch nicht hier im sichtbar Wahrnehmbaren zur Realität geworden ist. Aber es ist Gottes Realität, auf die sich der Glaube stützt. Und dann machten sie sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, stand Josaphat und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Das ist ein wunderbares Wort. Dem Herrn glauben bedeutet, dass wir in ihm geborgen sind. Auch bei allen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Wir werden erfahren, vor allem wenn die Gemeinde vollendet ist, dass wir in Gott wirklich das beste Teil erwählt hatten. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten den heiligen Schmuck und vor den gerüsteten Herzögen und sprechen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wird ewiglich. Das ist eine merkwürdige Marschordnung gewesen. Wer steht denn ansonsten immer an der ersten Front? Heute Panzer, die am besten bewaffnete Einheit. Und da ziehen also unbewaffnete Musiker, Sänger voran. Ja, bei Gott geht's nach einer anderen Ordnung. Wenn wir das also mal begreifen, dass Gottes Siege ganz anders erfochten werden, als das im menschlichen Bereich der Fall ist, dann suchen wir eben nicht in unseren Anstrengungen, in unseren Kämpfen, in unserer Machtanstrengung das Heil, sondern wir rechnen mit dem, dem alle Gewalt gegeben ist. Und das müssen wir immer wieder im Leben praktizieren. Jeder kommt ständig in solche Schwierigkeiten hinein. In die Ehre geben, dem Herrn Raum geben, dann wird Gott selber dafür sorgen, dass seine Ehre hier nicht in Schmutz gezogen wird. Es geht gar nicht zuerst um uns. Mit Lob und Dank auf den Lippen zieht hier ein Heer in den Krieg, in der ersten Front, also nicht die schwerstbewaffneten, sondern solche, die loben und danken können.
Und da sie anfingen mit Loben und Danken, da ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren und wurden geschlagen.
Da sie anfingen mit Loben und Danken. Und wer denkt nicht an das Psalmwort? Wer Dank opfert, das ist der Weg. Das ist der Weg zum Heil. Danken, wenn es uns gut geht, ist im Grunde nicht schwer. Aber danken angesichts der Schwierigkeiten, das heißt Gott die Ehre geben. Und Gott hat sich verbürgt, dass das der Weg ist. So kommen wir immer aus inneren Nöten und Schwierigkeiten heraus. Es muss heute, in dieser Zeit, nicht immer so sein, dass sich die Situationen gleich ändern. Wichtig ist zunächst mal, dass wir uns ändern. Dann haben wir einen völlig anderen Standpunkt.
Da standen die Kinder Ammon und Moab, wieder die vom Gebirge Seir, sie zu verbannen und zu vertilgen. Und das Merkwürdige, hier streitet ein Feind gegen den anderen. Da aber Juda an die Warte kam an der Wüste, wand sie sich gegen den Haufen. Und dann konnte, als da schon das Durcheinander vorhanden war, Israel noch den letzten Handstreich tun. Was wir so zu tun haben im Kampf, ist gewissermaßen nur ein letztes. Denken wir auch an das, was Israel tat, als die gewaltige Festung Jericho eingenommen wurde. Das Entscheidende war das Gebetsumziehen und Loben und Danken. Gott hat die Mauern fallen lassen und dann kam die Einnahme, das war der letzte Akt. Auch hier also. Und Josaphat kam dann mit seinem ganzen Volk, um den Raub auszuteilen. Sie fanden unter ihnen so viel Güter und Kleider und köstliche Geräte und nahmen sich das auch nicht zu tragen war und teilten 3 Tage den Raub aus. Hier wird wieder etwas Wunderbares auch prophetisch angedeutet. Israel wird einmal den Sieg gewinnen über alle Feinde, eben auch hier im irdischen Bereich. Mögen die Bedränger noch so zahlreich sein. Israel wird hier triumphieren. Es wird noch einmal durch schwere Proben hindurchgehen. Aber der Herr wird sich schließlich zu diesem Volk bekennen und das Volk Israel wird vor allen Dingen im 1000-Jahr-Reich das missionierende Volk sein, das dann von Gott beglaubigt wurde. Und hier steckt noch etwas mehr drin, was das Austeilen des Raubes anlangt. Denken wir nicht daran, dass der Jesus am Kreuz am Golgatha die Fürstentümer und Gewaltigen ausgezogen hat, die zur Schau gestellt hat. Er hat einen so vollkommenen Sieg errungen, sodass es in Johannes 16 auch heißen kann, der Fürst dieser Welt ist längst gerichtet. Es muss uns deutlich werden, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Und wir dürfen im Glauben hier wirklich zugreifen und den Sieg für uns in Anspruch nehmen. Wir bekommen allerdings nur so viel, als wir im Glauben wirklich in Anspruch nehmen. Und da bin ich doch manchmal, menschlich gesagt, enttäuscht, dass die Gläubigen so wenig von den herrlichen Sieg Jesu nehmen. Viele sind zufrieden, wenn sie einen kleinen Teil des Sieges in Anspruch nehmen. Nein, Gott möchte wirklich, dass wir das ganze Land hier einnehmen. Das ganze Heil, das in Christus uns erworben ist, sollen auch wir ergreifen. Nach dem Austeilen der Beute kann jedermann wieder zurückziehen. Josaphat an der Spitze, da sie gen Jerusalem zogen, mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Unsere Freude liegt begründet in Jesus und seinem Sieg. Und dann dürfen wir uns auch freuen, wenn der letzte Feind zu Jesu Füßen liegt. Und das Wunderbare hier, dass dann die Furcht Gottes über alle Königreiche kam. Jawohl. Wenn Gott seine Siege darstellt, kommt eine Furcht Gottes über die Umgebung. Wir lesen das auch aus der Geschichte, da Jesus den Lazarus aus dem Tod herausholte. Da waren die Menschen erschüttert. Und viele glaubten an Jesus. Wie ist das in unserer Umgebung?
Wir sollen gar nicht allzu viel durch unsere Worte dartun. Das auch. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir einfach durch unser Wesen, durch unser Sein dokumentieren, dass der Herr mit uns ist. Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit einfach darstellen. Ich habe das hier im kleinen Kreis erzählt, das ist mir vor Jahren so deutlich geworden. Wenn es Gott um seine Ehre geht, dann setzt er selber ein. Es ist noch sogar eine etwas drastische und auch zum Teil belustigende Angelegenheit. Als ich als junger Lehrer in einer größeren Schule tätig war, da stört es mich, dass immer vor Weihnachten dort so ein Krippenspiel durchgeführt wurde. Und das war so sentimental, wie das ja zum Teil so sein kann in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Das Ganze ist so überladen, dass man nicht mehr zur eigentlichen Ruhe und Besinnung kommt. Und ich habe dann dem Schulleiter gesagt, ob man das nicht abstellen könne. Er hat sich das zwar angehört, aber sagte, nein, wir machen das. Und dann eines Tages haben sie, um nichts Frommes mehr darzubieten, von Kästner das Stückchen Pünktchen und Anton aufgeführt. Und gerade in diesem Stück kommt ein Diebstahl vor. Und nun, das war wirklich, wie man zu sagen pflegt, so eine Ironie des Schicksals. Ein paar Tage später passiert etwas Ähnliches wie in diesem Stück. Und ausgerechnet das Geld, der Erlös also von den Einnahmen her dieses Stückes, befand sich da in einem Schubfach im Schreibtisch des Rektors. Und nun war er eingebrochen worden. So ähnlich wie in diesem Stück selber. Ein Diebstahl war dort geschehen, das Geld war verschwunden. Ich brauchte nichts mehr zu sagen, von dem Jahr an war Ruhe. Und der Konrektor sprach mich noch so an, sei ja nicht schadenfroh. Ich musste mich also sehr in Acht nehmen, nicht wahr? Denn es war wirklich eine zu ulkige, fast ironische Angelegenheit. Denn wenn wir Gott die Dinge dann überlassen und die anderen merken, hier ist der lebendige Gott an der Arbeit, dann können wir verspüren, die Furcht Gottes ist mit uns. Oder in dem gleichen Kollegium erlebte ich, als ich zur Fastnachtszeit Traktate verteilte, und ein Kollege, der von Gott und Kirche nichts wissen wollte, diesen Traktat nahm, er sehr erschüttert war, dann gab er den Traktat auch seiner Frau zu lesen. Und sie sagte, und wenn es der Heinemann auch gegeben hat, wir gehen doch zum Karneval. Er war aber zunächst geneigt, nicht hinzugehen. Was passierte? Er wurde krank, sie wurde krank und der Junge wurde krank und sie konnten nicht gehen. Das gab dem zu denken. Wir können auch damit rechnen, dass Gott heute auf mancherlei Weise redet. Hier hieß es, die Furcht Gottes kam die ganzen umliegenden Völker an. Und dann das Wunderbare zum Schluss. Gott gab diesem Volk Ruhe. Wir haben ja gerade gestern hier ein Thema dieser Konferenz gehabt, das von der Sabbatruhe zeugte. Für jeden Einzelnen, für Israel, da steht es noch bevor, das Sabbatjahr, das Tausendjahrreich kommt noch. Die Gemeinde darf hier schon in die Ruhe eingehen, wenn die Vollendung erst auch noch aufsteht. Und wir wissen, dass einmal die ganze Schöpfung nach Römer Kapitel 8 in diese Ruhe eingeführt wird. Was haben wir für eine herrliche Zukunft? Gott wird einmal alle seine Feinde zu seinen Füßen liegen haben, weil Jesus der Sieger ist. Und das dürfen wir festhalten. Damals war der Erlöser für Israel noch nicht gekommen. Deswegen musste auf diese Weise in einem äußeren Kampf die Macht Gottes dokumentiert werden. Bei uns geschieht das anders, indem wir kapitulieren und dem Herrn Raum geben. Und der Herr hat in dieser Zeit eine Gemeinde, die ihm die Ehre gibt, die damit rechnet, dass der Sieg Jesu ein vollgültiger ist. Als er ausrief, es ist vollbracht, da wurde der Feind besiegt. Und so dürfen wir jetzt auch noch im Kampf stehen, nach Epheser 6. Aber eingehüllt in die ganze Waffenrüstung Gottes und wachen und beten, dürfen wir damit rechnen, dass der Herr den Gesamtsieg behält. Und wenn es auch jetzt noch anders zu sein scheint, auch wenn die Massen noch aufrührerisch sind, wie damals. Ein Josaphat konnte vorher sagen, der Sieg ist unser und sie beteten an. Und so dürfen wir als Gemeinde des Christus jetzt schon den Sieg Jesu verkünden, durch Lesen, durch Sein. Und wenn wir das im Gebet, in Lob und Danken immer wieder auch zum Ausdruck bringen, dann tun wir hier einiges, was dazu beiträgt, den Sieg des Herrn Jesu bald in einer ganzen vollständigen Weise mit herbeizuführen. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir damit teilhaben dürfen. Stehen wir auf der Seite des Siegers, wenn er kommt, das ist die Frage. Wenn nicht, es ist noch Gnadenzeit, sodass wir auf die Seite des Siegers durch eine Lebenshingabe, durch Glauben an ihn treten können. Amen.
Amen.